Ja, zunächst bedanke ich mich für die Einladung und bedanke mich auch für Ihr Interesse, dass Sie hierher gekommen sind. Offenbar interessiert Sie dieses spannende Thema auch. Wer ist Gott? Wie ist Gott? Wie kommt es, zumindest einem Anschein nach, dass in einem Fall es so aussieht, als würde Gott Gebete erhören und eingreifen, wenn Menschen in Not sind, und in einer anderen Situation, wo die Not ebenso groß oder vielleicht noch größer ist, scheint er nicht einzugreifen. Es ist schwer zu erklären. Ich möchte dieser Frage nachgehen. Nun, ich hoffe, Sie haben nicht erwartet, dass ich Ihnen hier so absolute, perfekte Antworten liefern kann. Wenn wir genau wüssten, warum Gott in einer bestimmten Situation so handelt und in einer anderen Situation anders handelt, wenn wir das genau wüssten, dann müssten wir ja eigentlich genauso intelligent und weise sein wie Gott selbst. Sind wir natürlich nicht. Wir können also uns diesem Thema nur so ein bisschen annähern. Wir können einige Prinzipien aufgrund der Bibel und aufgrund vielleicht auch des gesunden Menschenverstandes uns bewusst machen und durchdenken. Und ich glaube, dass wir dann Gott besser verstehen werden. Heute Abend haben wir den ersten von drei Vorträgen. Das Grundthema ist immer, ja, der Charakter Gottes. Wie ist Gott? Heute möchte ich mich speziell mit dem Gottesbild der Bibel auseinandersetzen. Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Kann ich auch gerade stehen? Ja, wir wollen uns also heute speziell mit dem Gottesbild der Bibel auseinandersetzen. Wir wollen anhand einer Begebenheit, die uns in der Bibel berichtet ist, deutlich machen, wie Gott ist, sein Charakter ist. Morgen Vormittag wollen wir speziell auf die Frage eingehen, wie kommt es, dass in einer Situation, wie gesagt, Gott hilft, Gott errettet, Gott eingreift und in einer anderen Situation nicht? Und dann am Nachmittag möchte ich über die Auswirkungen dieses speziellen Gottesbildes auf das Christentum sprechen. Ich glaube, ich verrate kein Geheimnis, wenn ich sage, dass so im Laufe der Kirchengeschichte einiges schiefgelaufen ist. Wie kommt das? Und was passiert heute? Vielleicht kann ich schon jetzt ankündigen, wir befinden uns im Moment in der dramatischsten Veränderung des Christentums seit Reformationstagen, seit Urgemeinde. Es kommt eine schnelle, eine dramatische Veränderung auf uns zu und darüber möchte ich sprechen, uns ein wenig ja, Hilfsmittel an die Hand geben, wie wir die neuen Phänomene im Christentum bewerten können. Die Frage nach dem Charakter Gottes, nach dem Gottesbild, ist aktueller denn je. Ich glaube, dass das Gottesbild, das wir haben, ah, vielen Dank, danke, ich muss nachher noch Auto fahren, ne? Das ist ein guter Jahrgang. Das Gottesbild, das wir haben, das jeder Mensch hat, das in der jeweiligen Religion existiert, hat einen entscheidenden Einfluss darauf, wie wir uns verhalten, wie wir glauben und wie wir unseren Mitmenschen behandeln. Wir erleben ja im Moment eine religiöse Welle, weltweit. Also der Harvard-Politologe Samuel Huntington hat ein Buch darüber geschrieben. Es kam vor, ich glaube, inzwischen 6 Jahren raus. Und er beschreibt, wie in allen Teilen der Welt, nicht nur im Christentum, nicht nur im Islam, ein religiöses Erwachen festzustellen ist. Und er sagt, mit einer Ausnahme, Westeuropa. Aber das war vor dem Tod von Johannes Paul II. Und vor der Wahl von Kardinal Ratzinger zum Papst Benedikt XVI. Denn danach, so hat uns die Bild-Zeitung ja gesagt, wir sind Papst, dass das Interesse an Religion um 37% auch im säkularen Deutschland nach oben geschnellt ist. Aber was bedeutet das? Was bedeutet das, wenn Menschen religiös sind? Religiös und christlich, gottgläubig sind ja durchaus zwei verschiedene Dinge. Wissen Sie, was ich meine? Also, ich möchte das anhand von zwei Karikaturen deutlich machen. Die habe ich gesehen, in der Zeitung gesehen, kurz nach dem Tod von Johannes Paul II. Und vor der Wahl des Benedikt, so gerade so zwischendrin. Nein, die erste war kurz nach dem Tod und die zweite war nach der Wahl von Benedikt. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich liebe Karikaturen. Ja, also die Karikaturisten sind für mich so die Meister der Dichtung. Sie verdichten einen Zeitgeist oder eine komplexe Botschaft, bringen sie auf den Punkt in einer Zeichnung und würzen das Ganze dann auch noch mit Humor. Das ist für mich große Meisterschaft. Ja. Die erste Karikatur zeigte Johannes Paul II., wie er vor dem Thron Gottes erscheint. Und Gott sagt zu dem Papst: So populär wie du möchte ich auch gerne mal sein. Sie wissen, was ich meine. Religiös ist noch lange nicht christlich oder gläubig im biblischen Sinne. Und die zweite Karikatur zeigte das Studio eines Tätowierungskünstlers. Kleines, schmächtiges Männchen. Bei ihm sind zwei Kunden, zwei bärbeißige, bierbäuchige Rockertypen. Freier Oberkörper, Stoppelbart, Bierdose in der Hand. Und der eine sitzt auf dem Schemel und lässt sich gerade hinten tätowieren. Und er sagt zu dem Tätowierer, der da mit zitternder Hand steht: Jetzt mach mir mal ein anständiges Bild von Benedikt hinten drauf. Und wehe, du machst einen Fehler, dann gib's einen in die Fresse. Entschuldigt meine grobe Aussprache, meine grobe Sprache. Aber und dann schrieb der Karikaturist drunter: Die neue Religiosität in Deutschland. Sie verstehen, was ich meine. Also religiös und gläubig sind zwei verschiedene Schuhe. Warum wird die Menschheit offenbar immer religiöser? Nun, ich glaube, das hat etwas mit Angst, mit Verunsicherung, mit gesellschaftlichen Umwälzungen zu tun, wirtschaftlicher Not, Katastrophen. Also ich muss in dem Zusammenhang immer an meinen Bruder denken. Der ist früher mal zur See gefahren und er erzählte mir eines Tages von einer höchst ungewöhnlichen Erfahrung. Er sagte: Ich war auf einem Schiff, es war ein altes Schiff, ein rostiges Schiff. Das Schiff wurde nur noch von Rost zusammengehalten. Und wir waren uns nie sicher, ob wir von der nächsten Fahrt zurückkommen würden. Und die Mannschaft auf diesem Schiff bestand vorwiegend aus Kriminellen. Also richtig schwere Jungs, denen das Fluchen leicht über die Lippen kam. Ich würde mal sagen, so ziemlich das Gegenteil von dieser Versammlung hier. Und er sagte, das Erstaunliche war, wir gerieten in einen Riesensturm. Die Wellen waren so hoch wie Hochhäuser. Und das Schiff wurde hin und her geworfen und wir hatten alle Angst. Und in dieser Situation geschah das Ungewöhnlichste, was man sich nur vorstellen konnte. Alle diese Raubeine fingen an zu beten. Die Not macht religiös. Ja, die, die vielleicht die Kriegszeiten miterlebt haben, wissen, wie viele Gelübde gegeben wurden im Krieg. Ja, und wenn wir uns jetzt im Moment Amerika ansehen, wo die Arbeitslosigkeit nach oben geht, wo die Menschen Angst haben um ihren Job, die Kirchen sind brechend voll. Ich sprach vor kurzem mit jemand, der kam aus Island, der sagte mir, selbst in Island, die Kirchen sind voll. In Schweden, besonders an den Volvo-Standorten, die Menschen kommen in die Kirche und beten. Bitten Gott, dass sie ihren Job behalten können, dass sie wirtschaftlich überlegen können. Das sind unsichere Zeiten und die machen religiös. Ich glaube, da hängt das zusammen. Aber ich glaube, dass selbst wenn Menschen nicht nur religiös im weiteren Sinne sind, sondern an Gott glauben, sollten wir uns noch nicht zu schnell zurücklehnen und unbekümmert sein, denn wir sollten genauer hinsehen, an was für einen Gott glauben die Menschen denn. Ich meine, Amerika ist das gläubigste Land unter allen westlichen Industriestaaten. 93% aller Menschen glauben an Gott. Ja, und gerade unter George Bush kam ja diese Welle von Glauben an die politische Front, an die Oberfläche. Und das, was wir erlebt haben, war ja nun nicht unbedingt das, was wir unter Christentum verstehen. Ja, Folter, Angriffskriege und so. Wie kommt das? Wie kommt das? Ich nehme immer gerne Anhalter mit, wenn ich mit dem Auto unterwegs bin. Ja, das mache ich seit 23 Jahren. Habe viel Erfahrung. Das ist für mich so ein, ja, wie soll ich sagen, ich unterhalte mich gerne mit Menschen. Und es ist eine perfekte Gelegenheit für mich, um mit Menschen über Glaubensfragen zu sprechen. Ja, das ist eine ideale Ausgangssituation aus drei Gründen. Erstens, da sitzt jemand neben mir, der kann nicht weg und will nicht weg. Ist schon mal gut. Zweitens, der hat grundsätzlich eine positive Einstellung mir gegenüber, weil ich ihn ja mitnehme. Und drittens, die Schamschwelle, um über ganz intime Dinge zu sprechen, ist sehr niedrig. Und was ist intimer als der Glaube an Gott? Nicht die Sexualität. Der Glaube an Gott ist das Intimste im Menschen. Und so im Laufe der Jahre habe ich es mir angewöhnt, so auf eine bestimmte Art und Weise von einem säkularen Thema über Wirtschaft, den Job, die politische Großwetterlage und so weiter auf ein religiöses Thema zu kommen. Es ist ja ganz wichtig, dass man das nicht abrupt macht, sondern so ganz elegant überleitet. Ich habe mir dann so im Laufe der Zeit ein paar Module, ein paar Brücken so überlegt, wie man von einem Thema zum anderen kommen kann. Ich will gerne mal ein Beispiel geben. Dann fahre ich mal eine Weile 250 und dann, nein, nicht in der Fußgängerzone, auf der Autobahn natürlich, nicht? Und dann, wenn ich dann das Weiße an den Knöcheln sehe, wenn sich mein Mitfahrer festhält, dann fahre ich wieder langsamer auf gemütliche 180 runter oder so. Und dann stelle ich die Frage, sage ich, ich muss Sie mal was fragen. Ich habe das schon viele Leute gefragt. Wenn Sie die Wahl hätten, wie würden Sie am liebsten sterben? ich meine, ich habe dann die volle Aufmerksamkeit. Übrigens, die meisten Menschen möchten gerne in hohem Alter, bei guter Gesundheit, im Schlaf sterben. Und dann sage ich also, mit hohem Alter und guter Gesundheit habe ich ja auch keine Probleme. Aber ich würde lieber dem Tod ins Auge sehen, denn ich möchte sicherstellen, dass alles zwischen mir und Gott und mir und meinem Mitmenschen in Ordnung ist. Und dann sind wir mittendrin im Thema. Was heißt denn das, die Dinge in Ordnung bringen, bevor man stirbt? Und was kommt danach? Und ja, und ach, das ist also, ja, ich meine, man kann es auch weniger dramatisch machen. Manchmal sage ich, wenn dann die volle Stunde erreicht ist, wollen wir mal Nachrichten hören, stell die Nachrichten an und man kann ja heutzutage davon ausgehen, dass ja irgendwelche Katastrophenmeldungen garantiert kommen. Nicht? Ob da jetzt irgendwo jemand sich in die Luft gesprengt hat oder ob irgendwo wieder ein Unternehmen pleite gegangen ist oder ob die Schweinegrippe zugeschlagen hat. In der Schweiz habe ich gehört, dass in der letzten Woche die Anzahl der Erkrankungen sich verdreifacht hat innerhalb einer Woche. Also es kommen immer irgendwelche Katastrophenmeldungen und dann Radio abstellen und fragen, was meinen Sie? Wird die Welt besser oder wird die Welt schlechter? Und wohin steuert das Ganze? Ist man auch mittendrin in den wesentlichen Fragen? Aber zurück zu unserem Thema. Es war auf einer Fahrt von Frankfurt nach Zürich, eine Strecke, die ich damals sehr häufig gefahren bin. Und ich bin bewusst auf den Parkplatz gefahren, um zu sehen, ob da ein Anhalter steht. Und da stand einer. Ein Mann, ich würde mal sagen, so um die 40, ein intelligenter Mann, also es hat mir wirklich Freude bereitet, mich mit ihm zu unterhalten. Da war ein gescheiterter Unternehmer, der jetzt bei einem Freund im Berner Oberland als Kellner arbeitete. So, und wir fuhren zusammen und hatten also so, naja, 3 Stunden Fahrzeit vor uns. Und so ziemlich am Anfang fragte ich ihn, glauben Sie eigentlich an Gott? Und seine blumenreiche Antwort war, nö. Aber wir hatten eben noch bestimmt 2,5 Stunden vor uns und mir reichte sein Nö nicht. Und so habe ich den Spieß umgedreht und habe ihn gefragt, sagen Sie mal, wie müsste denn ein Gott beschaffen sein, an den Sie glauben würden, dem Sie vertrauen würden? Oh, sagt er, das ist eine schwere Frage. Das ist eine schwere Frage. Ich sagte, wir haben Zeit. Und ich schwieg. Und als das Schweigen dann anhielt und irgendwann so peinlich wurde, dass mein Mitfahrer meinte, er müsste es durchbrechen, brach es aus ihm heraus und er sagte, vor allem müsste er nicht so grausam sein. Und da wurde mir auf einmal so richtig bewusst, was ich eigentlich schon lange so im Hinterkopf gewusst hatte, dass die meisten Menschen ein sehr negatives Bild von Gott haben. Wenn ich so an die angelsächsischen Versicherungsverträge denke, so im Kleingedruckten, da steht drin, dass der Versicherungsschutz ausgeschlossen ist, wenn ein Akt Gottes vorliegt. Act of God. Wir sprechen von höherer Gewalt im Deutschen. Wir verschleiern das so ein bisschen. Das kann das Schicksal sein, das kann Gott sein, das kann aber auch der Zufall sein. Was? Ja, aber wir verschleiern das. Aber im Angelsächsischen heißt es an act of God. Wenn ein Akt, das heißt, was heißt denn das? Wenn irgendwo etwas ganz, ganz Schlimmes passiert, eine Katastrophe, wenn viele Menschen sterben, auf grausame Art und Weise ums Leben kommen, wer war das? Das war Gott. Das ist das Gottesbild, das viele Menschen haben. Ich habe mich gefragt, womit hängt das zusammen? Ich bin zu der Überzeugung gekommen, das hängt mit dem Glauben an die Hölle zusammen. Ich erwähnte, dass in Amerika 93% aller Menschen an Gott glauben. Das ist an und für sich eine gute Zahl. Aber dann muss ich auch hinzufügen, 77% aller Menschen glauben, dass Gott die Ungläubigen am Ende der Zeit unendlich lange foltern wird, dass er seine lebensspendenden, übernatürlichen Kräfte einsetzt, um den ungläubigen Menschen am Leben zu erhalten, damit er ein Maximum an Schmerzen erleiden kann und das ohne Ende. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen. Damit wird Gott zum schlimmsten Folterer aller Zeiten gemacht. Um es vorwegzunehmen, ich halte das für völlig unbiblisch, aber das ist die Meinung vieler Menschen, vieler Christen, gerade vieler Christen. Ich meine, ich stelle immer gerne, wenn ich in den USA bin, und ich habe jetzt viele Jahre in den USA gelebt und lebe jetzt vorwiegend in der Schweiz und fahre aber immer noch hin und her, und ich frage gerne Christen in Amerika, wie kommt es, dass ihr auf der einen Seite so sehr für die Heiligkeit des Lebens eintretet, wenn es um die Abtreibungsfrage geht? Aber auf der anderen Seite, wenn es um die Frage der Todesstrafe geht, können wir feststellen, und das habe ich anhand von Statistik nachgeprüft, je christlicher ein Bundesstaat, desto mehr Menschen werden hingerichtet. Wie kommt das? Meine These ist, das hängt mit diesem Gottesbild zusammen. Wenn ich Gott als einen Folterer sehe, dann möchte ich, wenn ich ihm treu diene, ihm vielleicht schon mal ein wenig unter die Arme greifen und das Gericht, die Hölle, vorziehen. Und hier schon mal als gottesgetreuer Helfer oder Vollstrecker so ein bisschen kokelnd. Ja. In der Tat haben viele Amerikaner, und leider ist das nicht nur auf Amerika beschränkt, das findet man auch anderswo, ein so negatives Gottesbild, das von Zwang und Gewalt geprägt ist. Ich fuhr eines Tages durch Amerika und hörte einen Beitrag im Radio. Da ging es um eine christliche Spielzeugmesse. Und der Reporter, der einen der Aussteller interviewte, der sagte, sagen Sie mal, was meinen Sie denn mit christlichen Spielzeugen? Sind die getauft oder was? Und er sagte, nein, ich will Ihnen das mal anhand dieses Computerspiels erklären. Hier haben wir die nicht-christliche Version. Da ging es um die Kreuzzüge im Mittelalter. Da ist der Held des Spiels, beziehungsweise der Spieler an den Knöpfen, der ist mit einem Schwert ausgestattet und der geht dann auf Kreuzzug und geht auf die Ungläubigen, in Klammern, das sind die Moslems, die uns auch gerade als ungläubig bezeichnen. Und der haut den Kopf ab und dann spritzt das Blut. Ja, sagt er, das ist die nicht-christliche Version. Jetzt zeige ich Ihnen mal die christliche Version. Da ist kein Schwert dabei, da fließt kein Blut, da wird niemand umgebracht. Da ist der Held des Spiels ausgestattet mit einer magischen Kraft. Das soll wahrscheinlich der Heilige Geist sein. Und dann trifft er auf einen Ungläubigen, in Anführungsstrichen, und der fällt auf die Knie und bettelt um sein Leben, und dann wird er zwangschristianisiert. Das heißt, diese Vorstellung, dass eine so intime Entscheidung wie die Entscheidung für einen Glauben nur freiwillig kommen kann, ist unterentwickelt. Ja? Ich war vor einigen Jahren auf einer Hochzeit in Norddeutschland. Es war sehr schön, war in einem privaten Haus an einem See, es waren vielleicht so 100, 120 Menschen dort. Und im Laufe des Nachmittags fand ich mich in einer Gruppe bekennender Christen wieder. Und wir hatten an und für sich ein sehr gutes, harmonisches Gespräch. Jedenfalls, solange wir nicht über die Frage sprachen, was macht Gott mit den Ungläubigen am Ende der Zeit? Ich habe die Frage nicht aufgebracht. Jemand anders hat das getan. Und es wurde jemand sprach dann über die Hölle und die ewigen Höllenqualen. Und ich sagte, das kann doch wohl nicht sein. Allein die Logik verbietet es, das anzunehmen. Denn es kann doch wohl nicht sein, dass Gott sagt, liebt mich oder ich folter euch. Das funktioniert nicht. Und dann kam die Antwort einer dieser Frauen, die dabei waren, waren vielleicht so 10 Leute, die wir da in einer Ecke saßen und uns unterhielten. Sie sagte, es ist doch letztlich egal, warum sich ein Mensch zu Gott bekehrt. Hauptsache, er bekehrt sich. Und ich habe gesagt, nein, niemals. Und ich erinnerte mich an eine Geschichte von einem guten Freund, dem Graham Maxwell. Der war bis vor einigen Jahren, jetzt ist er im Ruhestand, war er Professor für neutestamentliche Theologie an der Loma Linda Universität in Kalifornien. Und wenn der über dieses Thema zu seinen Studenten sprach, und er richtete sich besonders an seine männlichen Studenten, dann sagte er immer, stellt euch vor, ihr verliebt euch in ein Mädchen an der Uni und ihr möchtet sie gerne heiraten, aber sie erwidert eure Gefühle nicht. Jetzt setzt ihr euch hin und schreibt einen Liebesbrief. Geliebte so und so, ich hab dich so schrecklich gern und ich würde dich so gerne heiraten. Aber wenn du nicht willig bist, dann werde ich dich heimsuchen und auf die grausamste Art foltern, die mir nur einfällt. Dein dich liebender Franz Emil. Ich hoffe, keiner heißt hier Franz Emil. Aber und dann sagt er, dann wird sie bestimmt zurückschreiben. Geliebter Franz Emil, bis hier konnte ich dich ja nicht ausstehen. Aber jetzt hast du mich überzeugt. Jetzt liebe ich dich auch und ich bin mir sicher, wir werden ein Leben lang sehr glücklich sein. Das ist grotesk. So funktioniert das nicht. Und das funktioniert auch nicht in der Beziehung zwischen Gott und Mensch, Mensch und Gott. Wir können Liebe, Vertrauen, Freundschaft nur freiwillig geben, stimmt's? Wenn ich mit einer Knarre hier stehen würde und sie zwingen würde, mich zu lieben, meinen Freund zu sein, ja, dann würden sie vielleicht ins Gesicht sagen, ja, ich tue alles, solange du nicht schießt. Aber in dem Moment, wo mich die grüne Minne abgeholt habe und in der Zwangsjacke hier rausgeführt habe, werde ich sagen, der Mann, der spinnt doch. So funktioniert das nicht. Das heißt, nur durch ein Verhalten, das Liebe und Vertrauen und Freundschaft bewirkt, kann ich hoffen, dass jemand freiwillig sagt, der ist mir sympathisch und dessen Freund möchte ich sein. Aber mit Gewalt und mit Androhung von körperlichen Schmerzen kann man so etwas niemals erreichen. Okay, wie dem auch sei, ich sagte zu meinem Mitreisenden, wissen Sie, es gibt viele Menschen, die sehen Gott tatsächlich als grausam an, so wie Sie sagen. Aber das stimmt nicht. Ich sage, haben Sie schon mal von der Rebellion des Luzifer gehört? Haben Sie schon mal gehört, dass es vor langer Zeit im Himmel unter den Engeln einen herausgehobenen Engel, ein Engelsfürst, würden wir heute sagen, gab, der eine Rebellion angezettelt hat, der Gott beschuldigt hat, ein Tyrann zu sein und der dann ein Drittel aller Engel auf seine Seite zog? Wussten Sie? Nee, sagte, davon habe ich noch nie gehört. Ich sage, würde Sie das interessieren? Ja, das würde mich sehr interessieren. Und so habe ich ihm diese Geschichte erzählt, wie Luzifer, dieser gut aussehende, intelligente Engel, der einst loyal am Thron Gottes Dienst tat, wie ihm wahrscheinlich sein Aussehen und sein Wissen oder seine Intelligenz zu Kopf gestiegen waren und wie er dann anfing, Gott zu beschuldigen. Diese Geschichte steht in der Bibel. Einige kennen sie. Aber denken wir mal darüber nach, die Konsequenzen. Welche Optionen hatte Gott damals? Ich meine, die Beschuldigung, die Anschuldigung, Gott sei ein Tyrann, war falsch. Und Gott, er hätte also die moralische Rechtfertigung gehabt, den Luzifer gleich umzubringen und seine Nachfolger auch gleich. Er hätte auch die physische Kraft gehabt, das zu tun, denn er ist ja allmächtig. Und Luzifer war nur ein geschaffenes Wesen. Aber was wäre die Konsequenz gewesen? Und an dieser Stelle habe ich mit meinem Mitfahrer so ein bisschen Sokrates gespielt. Sie kennen ja Sokrates, den großen Philosophen. Der hat ja seinen Studenten nie Wissensinhalte mitgeteilt, sondern immer nur Fragen gestellt. Der hat so lange gefragt von allen Seiten, bis sein Student immer selbst drauf kam, was die Antwort war. Ist ja eine tolle Methode, viel wirksamer, als wenn man nur irgendwie berieselt wird, nicht? Wenn man das selbst durchdacht hat. Und das, nun der Zeit halber, werde ich das etwas zusammenfassen, aber ich habe ihm diese Frage gestellt und er ist diese Option durchgegangen und er hat das sofort gesehen. Er hat gesagt, ja, wenn Gott Luzifer und die Rebellen sofort umgebracht hätte, dann hätte das ja so ein bisschen ausgesehen wie so eine Vertuschungsaktion. Und im Grunde genommen hätte er ja die Anschuldigung so ein bisschen bestätigt. Denn ist das nicht die Methode eines Tyrannen? Opposition, Kopf ab, Problem gelöst. Und vielleicht was noch schlimmer wäre. Wie hätte sich das auf die noch loyalen Engel ausgewirkt? Hätten die loyalen Engel nicht gesagt, oh oh, lasst uns bloß den Mund halten, lasst uns bloß ja den Mund halten, wir wollen überleben, lieber keine Fragen stellen, sonst wird uns der Kopf auch abgenommen und an dem hängen wir ja irgendwie, sozusagen. Das heißt, die Engel, die noch auf der Seite Gottes standen, hätten Gott von da an aus Angst gedient und nicht aus Liebe, aus Überzeugung, aus Freundschaft, freiwillig. Aus Angst, weil sie sonst auch umgebracht werden könnten. Und Gott wusste das natürlich. Und wir wissen, und das ist ein ganz wichtiger Satz, den wissen wir aus der Psychologie, den wissen wir aus der Pädagogik, den wissen wir aus der Politik, ein Dienst aus Angst schafft die Gesinnung eines Rebellen. Stimmt das? Ja, ein Dienst aus Angst schafft die Gesinnung eines Rebellen. Irgendwann wären sie es leid gewesen, immer nur zu buckeln und alles zu tun, was der da oben will. Dann hätten sie gesagt, der da oben muss weg. Wir wollen frei sein, wir wollen keine Angst mehr haben. Wir wissen, wie das in Diktaturen war. Rumänien, ja, Ceausescu, haben wir ja miterlebt zum Teil. Das heißt, Gott wusste, so kann er das Universum nicht wieder in den alten Zustand zurückversetzen, in dem Freiheit, Freiwilligkeit, Liebe, Vertrauen die Prinzipien waren. Wie aber hätte er es tun können? Und wie hat er es dann auch getan? Er hat gesagt, okay, ich habe nichts zu verbergen, wie in einem rechtsstaatlichen Prozess, lege ich die Fakten auf den Tisch und meine intelligenten, geschaffenen Wesen sollen selbst entscheiden, wer Recht hat. Es stand ja gewissermaßen Aussage gegen Aussage. Ja, die Aussage von Luzifer, der dann später, wie wir wissen, auch Satan oder Teufel genannt wurde. Gott ist ein Tyrann. Wir können ihm nicht trauen. Und die Aussage Gottes, nein, ich bin liebevoll, ich bin gerecht, ich bin barmherzig, ihr könnt mir vertrauen. Wer hat Recht? Und Gott hat gesagt, okay, für eine gewisse Zeit werde ich Luzifer die Möglichkeit geben, seine Behauptung zu beweisen, sein Regierungsprinzip zu beweisen. Und ich werde das Gleiche tun. Und so zog Luzifer zu anderen Welten und versuchte sie für seine Rebellion zu gewinnen. Und zu diesem Zeitpunkt schuf Gott gerade den Planeten Erde. Und Luzifer kam hierher und unglücklicherweise war er hier erfolgreich. Wir nennen das den Sündenfall. Denn Sünde ist eine Form von Rebellion. Adam und Eva schlossen sich gewissermaßen der Rebellion der Engel, der rebellischen Engel an. Seitdem tobt auf diesem Planeten ein Kampf, eine Auseinandersetzung zwischen Gott und Satan. Das Problem ist, dass beide Parteien mit extrem unterschiedlichen Methoden kämpfen. Luzifer oder Satan kämpft mit Lüge, Manipulation, Betrug, Zwang und Gewalt, um den Menschen zu schaden und letztlich ihn zu töten. Gott auf der anderen Seite arbeitet mit der Methode der offenen Beweisführung. Und der größte Beweis für seine Vertrauenswürdigkeit ist, er wurde Mensch in Jesus Christus, lebte unter uns, zeigte uns die Liebe Gottes. Jesus sagt ja, wenn ihr mich seht, seht ihr den Vater. Der Vater und ich, wir sind eins. Und er hat den Menschen so sehr geliebt, dass er sogar am Kreuz für ihn gestorben ist. Der ultimative Liebesbeweis, um uns zu retten. Und wir haben die Möglichkeit, jetzt zu vergleichen. Und Gott hofft, dass wir die richtige Entscheidung treffen, dass wir uns für die richtige Seite entscheiden. Es gibt einen Text in der Bibel, den ich gerne in diesem Zusammenhang lese. In 1. Könige 19. Ich glaube, viele kennen diesen Text, 1. Könige 19. Da geht es um Elia. Der Elia, Prophet Gottes, hatte gerade, ja, mächtige Gottesoffenbarung hinter sich. Das ging um den Berg Karmel. Die Baalspriester auf der einen Seite, da ging es um den Altar, ja, wer ist der wahre Gott? Und Gott ließ Feuer vom Himmel fallen und ja, verzehrte das Opfer auf dem Altar und die Opfersteine gleich mit, obwohl sie vorher getränkt waren. Dann musste Elia fliehen in die Berge und ja, die Isabel trachtete nach seinem Leben. Ich glaube, dass Elia in dieser Situation so eine Achterbahn der Gefühle durchmachte und ich glaube, er hatte ein Burnout-Syndrom. Er wollte nicht mehr leben, er war richtig durch den Wind. Und in dieser Situation scheint es mir so, als würde Gott wie ein gütiger Vater zu seinem Propheten kommen und die Hand um seine Schulter legen und sagen, mein Freund, ich glaube, es ist an der Zeit, dass ich dir mal zeige, wie ich wirklich bin. Nicht, dass du eine falsche Vorstellung von mir bekommst. Und dann kommt diese Situation in 1. Könige 19, Vers 11 und 12. Der Herr sprach, geh heraus und tritt hin auf den Berg vor den Herrn. Und siehe, der Herr wird vorübergehen. Und ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, kam vor dem Herrn her. Der Herr aber war nicht im Winde. Nach dem Wind aber kam ein Erdbeben. Aber der Herr war nicht im Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer. Aber der Herr war nicht im Feuer. Und nach dem Feuer kam ein stilles, sanftes Sausen. Ist das nicht interessant? Warum stellt Gott sich so dar? Ist er nicht der allmächtige Gott, der die Planeten auf ihre Bahn gesetzt hat, der Herr ist über die Naturgewalten? Natürlich ist er es. Nur wenn er dem Menschen begegnet, dann macht er sich klein, denn passt er sehr sorgfältig auf, dass er uns keine Angst macht. Denn wenn wir eine Entscheidung aus Angst treffen, siehe oben, dann werden wir ihm aus Angst dienen und eines Tages werden wir vielleicht der nächste Luzifer sein. Weil wir irgendwann nicht mehr die Lust haben, aus Angst zu buckeln und zu dienen. Ein Dienst aus Angst schafft die Gesinnung eines Rebellen. Deshalb ist Jesus, als er auf die Erde kam, auch nicht als König oder als Superman, als Halbgott oder sowas gekommen, sondern als Durchschnittsmensch, als Zimmermann, vor dem niemand Angst haben musste. Darüber sollten wir nachdenken. Als ich gläubig wurde, da war ich Teenager. Ich stamme aus Schleswig-Holstein, falls es jemand an meiner Sprache noch nicht gemerkt hat. Und so manches Mal war ich draußen alleine in den Feldern und Wiesen. Wir wohnten so am Stadtrand einer kleinen Stadt. Und dann lag ich da auf dem Rücken im Gras und guckte in den Himmel. Und ich muss sagen, ich haderte mit Gott manchmal. Ich habe gefragt, lieber Gott, wenn du willst, dass alle Menschen gerettet werden. Und wenn der Glaube an dich die Voraussetzung dafür ist, dass du Menschen retten kannst, warum zeigst du dich dann nicht einfach in Überlebensgröße am Himmel und sagst, da bin ich, glaubt an mich? Haben Sie es auch schon mal gedacht? Ich meine, kann er es nicht oder will er es nicht? Überlegen wir mal, wie die Wirkung wäre. Würde Gott sich tatsächlich überlebensgroß in seiner Herrlichkeit und Heiligkeit am Himmel zeigen und mit donnernder Stimme zu uns sprechen, wie viele Menschen würden dann an ihn glauben? Alle. Wie viele Menschen würden auf die Knie gehen? Alle. Aber ich sage Ihnen eins. Sie würden auf die Knie gehen, weil ihnen dieselben so sehr schlottern würden. Sie würden aus Angst vor Gott auf die Knie gehen. Stimmt's? Und dann hätten wir dasselbe Problem wie oben. Dann hätte Gott Luzifer ja gleich umbringen können. So ist Gott aber nicht. Ich war, ja, jetzt glaube ich dreimal in Silver Spring. Da gibt es im Rahmen einer Shopping Mall, also das ist so eine sogenannte Strip Mall, so Geschäfte um einen Parkplatz herum, da gibt es ein christliches, ein adventistisches Buchgeschäft. Soll angeblich das größte christliche Buchgeschäft der Welt sein. Ich weiß nicht, ob das stimmt, ich habe es nicht nachgeprüft. Aber vor dem Haupteingang, auf dem Bürgersteig, gibt es eine lebensgroße Bronzestatue. Sie zeigt Jesus, wie er Petrus die Füße wäscht. Erinnern Sie sich an die Begebenheit beim letzten Abendmahl, wie Jesus auf einmal anfängt, seinen Jüngern die Füße zu waschen. Text im Boden eingelassen in einer Bronzetafel. Wenn ich darüber nachdenke, da kommt der allmächtige Gott aus dem Himmel herab, wird Mensch, kommt auf die dunkle, sündige Erde. Und nicht nur das, geht auf die Knie und wäscht dem Sünder Petrus und nicht nur ihm, sogar seinem Verräter Judas, die schmutzigen Füße. Wenn ich über diesen Gott nachdenke, dann möchte ich auf die Knie gehen, weil ich ihn bewundere. Nicht, weil ich Angst habe und mir die Knie schlottern, sondern weil ich zutiefst in meinem Herzen bewegt bin von der Liebe dieses Gottes. Und ich möchte ihm nachfolgen. Ich möchte so handeln, wie er handelt. Und mit diesem Gott möchte ich liebend gerne eine Ewigkeit verbringen, denn ich werde vor diesem Gott niemals Angst haben müssen. Sie sehen, was für ein anderes Gottesbild das ist. Und wir können dieses Gottesbild nachweisen anhand dieser Geschichte. Wir können nicht einfach nur behaupten, Gott ist tolerant, Gott respektiert unsere freie Entscheidung, auch wenn sie ihm nicht gefällt. Nein, wir können anhand dieser Geschichte wirklich ablesen, wie Gott ist. Er manipuliert nicht, obwohl er es könnte. Er zwingt nicht, obwohl er es könnte. Ich meine, machen wir uns nichts vor. Es wäre für Gott sehr viel einfacher gewesen, er hätte jedem von uns so einen Loyalitätschip eingepflanzt. Stimmt's? So dass wir nicht anders können, als gute Wesen zu sein, niemals sündigen, niemals Fehler machen. Nur genau dann hätte Luzifer doch recht gehabt. Er sagt, siehst du, freiwillig tun sie es nicht. Du musst manipulieren, du musst nachhelfen, du bist doch ein Tyrann. Wegen der Freiheit, wegen des Respekts vor der freien Entscheidung und weil Liebe nur freiwillig gegeben werden kann, ist Gott das Risiko eingegangen, dass wir uns gegen ihn entscheiden, die Menschheit und jeder einzelne von uns. Ich glaube, das ist grundlegend für unser Verständnis unseres Themas. Und wir werden in den Vorträgen morgen und übermorgen darauf zurückkommen, auf dieses Gottesbild, das sich so ableiten lässt. Es ist grundlegend für viele andere Dinge. Wir können Konsequenzen ziehen. Aber zurück zu meinem Anhalter. Ich schulde Ihnen noch the rest of the story, den Rest der Geschichte. Wir waren inzwischen an der Raststätte Pratteln angekommen. Ich weiß nicht, ob jemand sie kennt. Das ist die erste Raststätte, wenn man in der Schweiz ist. Danach gabeln sich die Autobahnen. Eine geht nach Bern und die andere geht nach Zürich. Ich musste nach Zürich, er musste nach Bern. Wir hielten auf dem Parkplatz und es war sehr still geworden im Auto. Aber es war nicht diese peinliche Stille wie zwei, drei Stunden früher, die man durchbrechen möchte. Es war eher eine andächtige Stille, würde ich sagen. Wir saßen da und dann war es mein Mitreisender, der dann das Wort ergriff. Er sagte, wenn das stimmt, was Sie da erzählen, dann muss ich ja alles, was ich bisher über Gott gedacht habe, nochmal neu durchdenken. Ich habe innerlich gejubelt. Ich wäre am liebsten an die Decke gesprungen. Nur ich hatte es nicht sehr weit. Die Decke war schon gleich hier. Aber ich dachte, danke, lieber Gott. Hier ist ein Mensch, der vielleicht angefangen hat, sein Bild über dich zu korrigieren, zu revidieren. Die Frage ist, müssen nicht viele von uns auch dieses Gottesbild nochmal neu durchdenken? Ja. Zwei Prinzipien möchte ich gerne, dass Sie mitnehmen aus diesem Vortrag. Das eine, ich werde wie der Gott, den ich verehre. Es färbt ab, wenn ich an einen gütigen, barmherzigen, liebenden, vergebenden Gott glaube, den wir ja in Jesus Christus haben, wie wir ihn im Neuen Testament kennenlernen. Dann werde ich hoffentlich ihm jeden Tag etwas ähnlicher. Und werde meine Mitmenschen auch so behandeln, wie er Menschen behandelt hat, wie er uns noch heute behandelt. Wenn ich aber an den Foltergott glaube, wenn ich glaube, dass Gott die Menschen unendlich lange foltern wird, die nicht an ihn glauben, die ihn nicht lieben, färbt das nicht auch ab? Wie gehe ich mit meinen Mitmenschen um? Jeder von uns ist irgendeinem Menschen, mindestens irgendeinem Menschen gegenüber in einer Position der Macht oder Autorität. Sei es körperliche Überlegenheit, sei es intellektuelle Überlegenheit, sei es ein Wissensvorsprung, sei es in der Familie, in der Hierarchie, in einem Unternehmen, wo auch immer. Wie gehe ich mit den Menschen um, die mir anvertraut sind? Manipuliere ich, zwinge ich, dann bin ich auf der falschen Seite. Oder werde ich mit Vorbild, mit der Möglichkeit einer freien Entscheidung arbeiten, so wie Gott es mit uns tut. Ich glaube, dass gerade in dieser Zeit, in der Religion wieder so populär geworden ist. Und ich glaube, ich bin kein Prophet, wenn ich sage, dass dieser Trend sich noch weiter fortsetzen wird. Ja, wir haben zwei kuriose Trends. Auf der einen Seite werden viele Menschen immer weltlicher, auf der anderen Seite gibt es eine zunehmende Religiosität. Wir sind mittendrin in dieser Gesellschaft. An welchen Gott glauben wir? Wie wirkt sich das aus auf meinen Glauben, auf meine Religion, auf meinen Umgang mit anderen Menschen, auf mein Handeln innerhalb der Gesellschaft? Hiervon ausgehend werden wir morgen fortfahren und ich würde mir wünschen, dass Sie alle da sind, wenn wir morgen weitermachen mit dem Thema, warum lässt Gott das Leid zu und warum greift Gott nicht jedes Mal ein, wenn einem Menschen Leid zugefügt wird. Ganz wichtige Frage, aber wir mussten zunächst über dieses Thema heute sprechen. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse. Amen.